zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Und wir haben jetzt schon 9 Abende von dem einen Lehrgang gesprochen. Und dieser eine Lehrgang ist sozusagen der Kern der Lehre, der edle achtfache Pfad, der uns den Übungspfad vermittelt. Der edle achtfache Pfad besteht aus 3 Teilen, so wie die Lehre immer aus 3 Teilen besteht. Und wir haben den ersten Teil bereits besprochen. Ich will es nur mal kurz wiederholen. Es ist sozusagen die weltliche Ebene. Moralisches und tugendhaftes Benehmen. Rechte Rede, rechte Handlung, rechter Lebenserwerb, der sich auf den 5 Tugendregeln aufbaut und uns einen harmonischen Ablauf anweist in unseren ganzen Beziehungen, die wir tagtäglich haben. Ein spiritueller Pfad ohne die Grundlage der Moral und ohne das Fundament des tugendhaften Benehmens existiert nicht. Das gibt es nicht. Sobald wir das nicht haben, haben wir kein spirituelles Leben. Wir müssen eine Grundlage haben. Wir müssen auf einem Fundament aufbauen. Dieser Aufbau ist auf die Läuterung von Herz und Geist gezielt. Die Läuterung, die dann angesprochen wird in dem zweiten Teil, durch die rechte Anstrengung, was wir auch schon besprochen haben. Ich rekapituliere nur etwas für diejenigen, die vielleicht nicht zu diesen Abenden da waren. Die rechte Anstrengung bedeutet, dass wir durch die Meditation das Etikettieren unserer Gedankeninhalte lernen, das im täglichen Leben weiterführen und der Herr, es uns dann nicht mehr schwerfällt, das Unheilsame mit dem Heilsamen zu ersetzen. Das ist eine der Bedeutungen von diesem Worten rechte Anstrengung. Man kann natürlich auch die Worte anders deuten und kann sagen, es bedeutet, die Anstrengung zu machen für das, was richtig ist, das, was recht ist. Aber das ist eine der besonderen Bedeutungen, das Ersetzen des Unheilsamen mit dem Heilsamen und vor allen Dingen in Gedanken und Gefühlen. Die Gedanken sind das, was uns zum Sprechen und Handeln auffordert. Und die Gefühle sind unsere Reaktionen. Und wenn unsere Gedanken geläutert sind, dann kann unser Leben, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nur dann in Ordnung sein. Wenn die Gedanken und die Gefühle sehr häufig, manchmal, öfter negativ werden, dann haben wir Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten sind natürlich auch etwas, was wir dann anderen machen. Wir machen sie nicht nur uns selbst, aber wir selbst sind die am meisten darunter Leidenden. Das heißt also, wir helfen uns selbst am besten. Und die rechte Achtsamkeit, die auch zu dem zweiten Teil gehört, ist ein Läuterungsprozess, der sich darauf bezieht, dass wir effektiv im Moment leben und unser Leben erleben und nicht erdenken. Solange wir unser Leben erdenken, können wir uns alles Mögliche ausdenken, was wir auch ständig tun. Wir denken uns alles Mögliche aus über uns selbst und andere. Und da kommen natürlich immer wieder Schwierigkeiten. Wenn wir es aber erleben, ist nichts auszudenken. Dann ist es wirklich so, wie es ist. Die Achtsamkeit ist darum ein Läuterungsprozess, weil wenn im Moment des Erlebens weder Hass noch Gier haben können, sondern wirklich nur dabei sind, was jetzt gerade ist. Auch das lernen wir in der Meditation, üben es, müssen es aber im täglichen Leben weiterführen. Wir lernen es in der Meditation, indem wir uns auf den Atem konzentrieren. Wir können nur diesen einen Atemzug, der jetzt gerade ist, betrachten. Der vorhergehende ist vorbei und der nächste ist noch nicht gekommen. Wir lernen also ganz deutlich dabei, jetzt da zu sein, dabei zu sein. Und vielleicht eines Tages einmal die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, so wie sie wirklich sind und nicht wie wir sie gern hätten. Oder wie wir sie vielleicht durch unsere Tätigkeiten oder unsere Worte umändern wollen, sondern so, wie es wirklich ist. Das kann man aber nur erkennen, wenn man in diesem Moment ist. Das lernen wir also in der Meditation. Wir lernen auch das Etikettieren der Meditation, aber wir müssen es weitermachen. Es hat wenig Sinn. Vielleicht gar keinen, sporadisch zu meditieren, und es hat wenig Sinn oder gar nicht zu meditieren und dann das, was man daraus lernt, nicht im täglichen Leben umzusetzen. Das ist allerdings ein etwas schwierigerer Punkt, denn man weiß nicht gleich, wie man das umsetzen soll. Aber wenn man sich darauf konzentriert, merkt man es. Sporadisch meditieren hilft sehr wenig, muss man täglich tun. Es ist eine Arbeit des Geistestrainings. Und trainieren, sich trainieren, ist etwas, was man nicht nur ab und zu tun kann. Denn das, was man trainiert hat, verliert man wieder. Man muss wieder von vorne anfangen. Die beiden Schritte, die wir schon besprochen haben, also von diesem zweiten Teil, sind die rechte Anstrengung, die rechte Achtsamkeit, die sozusagen zusammen mit der Meditation die Brücke bilden zwischen dem Weltlichen und dem Überweltlichen. Wir haben auch schon angefangen, die Meditation zu besprechen, was der dritte Schritt ist in diesem zweiten Teil. Der dritte Schritt, die rechte Meditation, Sama Samadhi. Sama heißt immer recht und Samadhi heißt Sammlung, Konzentration, Meditation. Die rechte Anstrengung und die rechte Achtsamkeit führen uns zur rechten Sammlung. Und ich habe jetzt eben ganz kurz erklärt, wie sie uns auch helfen, den Läuterungsprozess weiterzuführen und uns selbst besser zu erkennen. Ich habe letztes Mal davon gesprochen, wie die Meditation sofortige Vorteile bringt, auch wenn wir uns noch nicht konzentrieren können. Es gibt sehr viele Vorteile durch die Meditation, auch wenn wir noch ganz am Anfang stehen und üben. Ein Übender oder Lernender ist in des Buddhas Worten jeder, der nicht erleuchtet ist. Heißt auf Pali ein Seka. Ein A-Seka, das A ist eine Vorsilbe für nicht, nicht Lernender, nicht Übender, ist nur ein Erleuchteter. Also man kann jeden, den wir treffen, als einen Lernenden oder Übenden bezeichnen, auch wenn er es selber gar nicht weiß. Irgendwas lernt jeder. Aber was dabei rauskommt, das ist natürlich verschieden. Wir haben also die Grundlage, das Fundament des tugendhaften und moralischen Benehmens, was den Läuterungsprozess von Herz und Geist in uns fördert und zur Blüte bringt, was in diesem edlen achtfachen Pfad aus der rechten Rede, dem rechten Tun oder rechten Handlung, dem rechten Lebenserwerb besteht. Und dann den nächsten Teil der Lehre, die Brücke, die wir aber auf einem festen Fundament bauen müssen. Eine Brücke, die kein Fundament hat, mit der fällt man wahrscheinlich in den Fluss hinein. Und diese Brücke ist die Meditation, die aus den rechten Anstrengungen, rechten Achtsamkeit und rechten Meditation besteht. Um nun weiterzugehen bei der rechten Meditation, bei dem, was der Buddha unter der rechten Meditation oder rechten Sammlung verstanden hat, ist es nötig, einmal vielleicht vorzugreifen, weiterzugreifen als das, was schon persönlich erlebt worden ist. Die Vorteile, die wir haben, das Etikettieren, das im Hier und Jetzt sein, die Gedanken kennenlernen, den Gedanken nicht immer glauben, den Gedanken mit dem Atem ersetzen, ein gutes Karma machen, den Geist vor Lässigkeit und Trägheit schützen und alles sofortige Vorteile. Aber es muss ja auch einmal weitergehen und das tut es auch. Der menschliche Geist hat bei jedem das gleiche Potenzial und wünscht sich auch bei jedem, gewusst oder ungewusst, den gleichen Weg einzuschlagen. Es gibt ganz selten jemand, der das verneint, dass er nicht diesen Weg einschlagen möchte. Es ist aber erstens mal ganz selten und zweitens mal beruht es auf Nicht-Erkennen. Im Prinzip sucht jeder Ruhe im Geist, Frieden im Herzen. Und die Menschen, die sich zur Meditation begeben, haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass sie mit ihrer Denktätigkeit weder Ruhe noch Frieden bekommen. Und wenn sie es noch nicht gemerkt haben, dann merken sie es bei ihrer ersten Meditationssitzung. Weil der Geist nämlich einfach keine Ruhe gibt und keinen Frieden vermittelt, weil er weiter denkt. Und ein intelligenter Mensch kann daraus sofort Schlüsse ziehen und weiß, dass es daran liegt, dass er denkt. Natürlich wird auch manchmal geglaubt, es liegt daran, dass es die falsche Methode ist, oder es liegt daran, weil man so viele unangenehme Menschen kennt, oder weil die Politik nicht funktioniert, oder weil das Wetter nicht richtig ist. Das wird auch manchmal geglaubt. Aber bei der zweiten Sitzung oder dritten Sitzung fällt das dann im Allgemeinen weg. Das kann einem beim ersten Mal höchstens passieren. Oder zweiten Mal. Aber im dritten, vierten Mal passiert einem das nicht mehr. Da merkt man, das ist mein Geist, der das macht. Der denkt. Der erzählt mir Geschichten, die ich im Prinzip gar nicht hören will. Denn die kenne ich alle schon. Und wenn man lange genug meditiert hat, und was lange heißt, ist da ganz verschieden bei jedem, dann wird es dem Geist doch über eines Tages, immer wieder dieselben Geschichten zu erzählen. Das ist langweilig, er kennt sie alle schon. Er weiß nichts Neues. Er kann sich zwar immer wieder etwas Neues ausdenken über andere Menschen, über die Situationen, mit denen er zu tun hat, aber im Prinzip ist immer wieder dasselbe. So dass er eines Tages nachgibt. Und das kann man wirklich benutzen, das Wort, das Nachgeben. Wenn der Geist nachgibt, hat man das Gefühl einer gewissen Weiche. Bis dahin ist eine Härte im Geist. Ich will mich konzentrieren. Ich will meditieren. Ich will glücklich sein. Und wer mich dabei stört, der soll weggehen oder so, solche Reaktionen. Und diese Härte macht es unmöglich zu meditieren. Da kann man sitzen und üben, aber man kann nicht meditieren. Diese Härte bleibt so lange, wie die Läuterung nicht vorhanden ist und auch das Erkennen, also die Läuterung des Geistes, der die Negativitäten immer wieder mit den positiven Dingen ersetzt, was wir im täglichen Leben immer wieder machen müssen, und der sich hingibt, der sagt, okay, so geht's nicht, wie ich bis jetzt gemacht habe. Jetzt bleibe ich mal beim Meditationsobjekt. Ich muss ja nicht etwas wollen. Und im Moment, wo wir nichts wollen, sondern nur da sind, haben wir eine Chance zu meditieren. Solange wir das irgendwie zu der Tatsache bringen wollen, die wir uns ausgedacht haben, so lange geht nichts. Das heißt also, das Wollen muss fallen gelassen werden, aber nicht die Willenskraft. Und da sind natürlich sehr große Möglichkeiten des Missverständnisses. Was ist Willenskraft? Die Willenskraft ist eine Stärke, sich immer wieder dem hinzugeben, was gerade anliegt. Und das Wollen ist etwas bekommen wollen. Ich hätte gerne mal meine Ruhe. Oder ich möchte eine gute Meditation haben. Ich will etwas bekommen. Das muss weg. Mit dem geht's nicht. Das ist genau das Gegenteil vom spirituellen Leben. Das ist materielle Leben. Es gibt ja auch spirituellen Materialismus. Man kann sich auch aufs Kissen setzen und genauso materiell denken, wie wenn man in der Bank steht. Und das Geld wechselt oder das Geld deponiert. Das ist genau dasselbe. Es ist nicht da, wo der Körper sich befindet, es ist da, wo der Geist sich befindet. Im materiellen Leben sind wir dabei, etwas zu bekommen. Was immer es auch sei. Wir wollen zumindest anerkannt werden. Das ist eine der, möchte sagen, weit verbreitetsten Krankheiten, die wir alle haben. Es ist eine Krankheit, weil es bringt Unruhe in den Geist und ins Herz. Bringt unheimlich viel Unruhe, weil wir es nämlich nicht immer bekommen können. Und wenn wir es dann bekommen, dann fühlen wir uns für einen Moment sehr gut. Und dann wollen wir es wieder haben. Dieses Bekommen wollen zeigt sich auf allen Ebenen, nicht nur mit der Anerkennung. Aber das ist das Materielle. Jetzt in der Meditation, wenn ich etwas bekommen will, geht nicht. Das Einzige, was geht, ist loslassen. Loslassen von alledem, woran ich gewöhnt bin. Das, woran man gewöhnt ist, ist das weltliche Denken. Die Gedanken über das, was in der Welt geschieht und wie man selbst darin seinen Platz finden kann und sich da irgendwie behaupten kann. Jeder hat die gleichen Schwierigkeiten. Es gibt keine Ausnahmen. Einzige Ausnahme ist ein Erleuchteter, die sind schwer zu finden. Im Allgemeinen ist bei jedem Menschen der Geist gleich. Und dieses Wollen ist nicht unsere Willenskraft. Unsere Willenskraft kann sich überall hinrichten. Das Wollen ist das Bekommenwollen. Und ich wiederhole noch einmal, mit dem kann man nicht meditieren, mit dem Bekommenwollen. Da ist nichts zu bekommen beim Meditieren. Wenn wir das losgelassen haben und uns hingegeben haben, das bedeutet, dass wir eine Weichheit im Geist erleben. Der Geist neigt sich dem zu, was wirklich ist, beugt sich der Situation. Dazu gehört natürlich die Fähigkeit, sich beugen zu können. Muss man lernen. Es ist interessant, dass man gewisse Dinge lernen muss, um zu meditieren, aber durch das Meditieren auch gewisse Dinge lernt. Beides funktioniert. Man muss also so gut wie möglich machen, immer wieder machen. Aber man muss auch darauf hingewiesen werden, wo die Schwierigkeiten liegen. Selber sie zu finden, ist nicht so einfach. Denn wir kennen uns so, wie wir sind und kennen uns nicht so, wie wir sein könnten. Obwohl sehr viel unterschwelliges Verständnis in jedem Menschen, manchmal sogar bewusstes Verständnis, in jedem Menschen vorhanden ist, dass das, was wir tagtäglich erleben, bestimmt nicht alles sein kann. Es muss noch etwas mehr geben. Und wir haben auch gewisse Erlebnisse, so Spitzenerlebnisse, die etwas mehr uns zeigen. Aber den Fehler, den wir dann machen, ist, dass wir glauben, dass dieses etwas mehr durch äußere Umstände geschehen ist. Es ist einzig und allein dadurch geschehen, dass wir uns einem Moment total hingegeben haben. Das muss bei der Meditation geschehen, ein totales Hingeben. Dieses totale Hingeben fällt manchen Menschen sehr schwer, manchen Menschen gar nicht schwer und im Allgemeinen sind die meisten so in der Mitte. Es ist etwas schwer. Aber man muss immer wieder sich daran erinnern, dass das nötig ist. Denn sonst kommt überhaupt nichts dabei raus. Denn solange man will, Resultat denken, ist der Geist von einer derartigen Unruhe und auch von einer gewissen Härte, er will etwas haben, dieses Resultat denken, dass er sich nicht dem wirklich, was ist, widmen kann. Wenn er sich dem widmen kann, das heißt, er hat wirklich erkannt, es liegt überhaupt nicht an allen äußeren Situationen, es liegt an gar nichts, es liegt nur daran, dass der Geist die falschen Wege einschlägt, weiter nichts, dass die Meditation nicht funktioniert. Dann, wenn er sich weich und geschmeidig dem Atem hingibt und nichts anderes mehr haben will, dann ist es möglich, in das Innenleben einzutreten. Erst wenn wir diesen Moment erleben, dass wir in unser Inneres eintreten können durch die Meditation, in dem Moment fängt die Meditation an. Bis dahin ist alles Methode. Und da wird dann von vielen Menschen auch behauptet, schon bei Buddhas Zeiten und heute genauso oder noch mehr, es gibt nur die Methode oder jene Methode. Eine Methode ist besser als die andere oder eine Methode ist richtig und die andere ist falsch. Methoden sind Methoden und bleiben Methoden. Jeder braucht eine Methode, weil die meisten Menschen nicht spontan meditieren können. Auch das gibt es. Es gibt Menschen, die spontan meditieren können, aber ganz selten. Es gibt fast niemanden, der das kann. Die meisten Menschen brauchen eine Methode. Alles, was man lernen kann, sind Methoden. Und die meisten sind in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn sie aufgebaut und fundamentales Erkennen haben, dass die Läuterung von Herz und Geist dazu gehört. Wenn das nicht erwähnt wird, wenn das nicht im Lernprogramm steht sozusagen, dann ist etwas sehr Bedeutsames vergessen worden. Wenn wir also mit der Methode der Atembetrachtung zu dem Punkt gekommen sind, dass der Geist lange genug sich nicht mehr um weltliche Belange gekümmert hat, das heißt, er hat nicht gedacht. Alles, was wir denken können, sind weltliche Belange. Wenn das lange genug geschehen ist, und lange genug bedeutet nicht stundenlang, es bedeutet eine längere Zeit, die auch bei jedem verschieden ist. Aber es ist nicht stundenlang. Dann ist es möglich, dass der Atem so fein wird, dass wir ihn kaum finden können oder überhaupt nicht finden können. Und im Allgemeinen, was dann gemacht wird, ist, dass derjenige, dem das zum ersten Mal passiert, der nimmt dann einen tiefen Atemzug weil er glaubt, dass er vielleicht keinen Atem mehr bekommt. Das ist aber nicht der Weg der Meditation, denn wir atmen immer wieder durch die Poren. Es ist überhaupt keine Notwendigkeit, einen tiefen Atemzug zu nehmen. Was zu dem Zeitpunkt nötig ist, ist, dass wir nach innen gehen und unsere Empfindungen, die dort innen sind, das sind körperliche Empfindungen, erkennen. Wir können es vergleichen mit einer Schwelle überschreiten. Die Schwelle nach innen. Alles, was wir bis dahin machen, sind die Übungen. Der Versuch, den Geist zu beruhigen. Die Welt einmal hinter uns zu lassen. Nicht ständig mit dem Alltagsbewusstsein zu arbeiten. Alles dies sind Übungen. In dem Moment, wo der Atem fein wird, wir also lange genug nicht gedacht haben, sondern effektiv einmal erlebt haben. In dem Moment ist es möglich, das Innenleben zu erfahren. Und das Innenleben ist bei jedem gleich. Und daher kann man auch Meditation lernen, weil jeder das Gleiche erlebt. Wäre das nicht der Fall, sondern alle Menschen auf der Welt würden etwas anderes erleben, da würde ja kein Mensch es einem beibringen können. Der Buddha hat es ganz deutlich erklärt, die Überlieferung ist absolut pragmatisch und die Anzeichen sind bei jedem ungefähr dieselben. Keiner braucht überhaupt zu fragen. Die Schwelle übertreten wir in dem Moment, wo wir ein ganz entzückendes Empfinden in uns haben. Und jeder weiß, was entzückend ist. Und wenn es nicht entzückend ist, dann ist es nicht das Richtige. Dann muss man weiter sich mit Maten beschäftigen. Es ist also ganz einfach festzustellen. Was aber bei diesem entzückenden Empfinden weiterhin auch geschieht, ist, dass es im ersten Mal, wenn es zum ersten Mal kommt, sich sehr schnell wieder verflüchtigt, weil der Geist noch nicht in der Lage ist, dort zu bleiben, sondern im Allgemeinen so erstaunt ist, dass er sich dem Erstaunen hingibt, statt dem entzückenden Empfinden. Nachdem er es ein paar Mal gemacht hat, ist er nicht mehr erstaunt, sondern er kann sich effektiv dem entzückenden Empfinden hingeben. Das soll nun nicht falsch verstanden werden, dass wir meditieren, um ein entzückendes Empfinden zu bekommen. Aber wir meditieren, um andere Bewusstseinsebenen zu bekommen. Und das ist nun einmal der erste Schritt. Es ist der erste Schritt auch aus einem guten Grund. Im Allgemeinen, wenn man wenigstens bis dahin gekommen ist, hält einen das sozusagen bei der Stange. Man macht weiter. Es ist ein Ansporn, nicht für jeden. Manche Menschen hören sogar dann auf, selbst wenn es entzückend ist, hören es auch noch auf. Aber im Allgemeinen ist man geneigt, weiter zu meditieren. Das ist ein Grund. Das zweite ist, dass man daraus eine tiefe Einsicht schöpfen kann. Und diese tiefe Einsicht ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf diesem Übungsweg sind alles Stationen sozusagen auf diesem Übungsweg. Diese Station ist, dass wir ganz deutlich erkennen, dass alles, was wir immer in der Welt gesucht haben, bereits in uns vorhanden ist. Wir haben es nur nicht gewusst, weil wir die ganze Zeit gedacht und reagiert haben. Unsere Reaktionen sind ja auch Gedanken. Und unsere Reaktionen sind sehr häufig auf Gefühle. Und wenn im Allgemeinen auf Gefühle. Wenn uns das nicht klar wird, werden wir immer weiter reagieren. Und die Meditation wird immer weiter sehr schwierig bleiben. Wir müssen einmal lernen, auch im täglichen Leben, das ganz deutlich zu erkennen und nicht das Reagieren unterdrücken, sondern das Reagieren mit dem Heilsamen ersetzen. Es geht einfach nicht. Wenn wir so bleiben, wie wir sind, können wir unmöglich unsere Bewusstseinsebenen verändern. Wie wäre es möglich? So wie wir sind, haben wir die Alltagsbewusstseinsebene. Mit der werden wir alle einigermaßen fertig oder sehr gut fertig. Wir wissen ganz genau, was sich da im Alltag abspielt und können das alles erledigen. Und auf dieser Ebene der Dualität reagieren wir auf alles Unangenehme. Was sich unangenehm anfühlt, da reagieren wir sehr häufig, indem wir seltsamerweise demjenigen, den wir vielleicht glauben, der dieses unangenehme Gefühl verursacht hat, auch unangenehme Gefühle verursachen wollen. Haben wir aber jemand vor uns, der schon länger praktiziert als wir selbst, gelingt uns das nicht. Der weiß ganz genau, was passiert. Das heißt also, es ist im Allgemeinen ein vollkommen unsinniges Unternehmen. Es tut nur einem selbst weh. Wir müssen also diese anderen Schritte alle unternehmen, die ich jetzt hier kurz angedeutet habe. Denn wenn wir so bleiben, wie wir sind, geht es einfach nicht. Die anderen Bewusstseinsebenen liegen auf einem ganz anderen menschlichen Sein. Nun heißt das nun nicht, dass wenn wir jetzt in die erste Vertiefung kommen, dass wir sofort ein besserer Mensch sind. Das soll das nicht heißen. Aber was es bedeutet ist, dass wir erkennen, was möglich ist. Wir erkennen, was für den menschlichen Geist möglich ist. Und das ist nur der erste Schritt. Der erste Schritt ist das entzückende Empfinden. Es gibt 8. Buddha hat sie in 8 eingeteilt. Von 1 bis 8. Ganz einfach, nur Zahlen gegeben. Es gibt auch dann Namen auch, aber wir können es auch mit Zahlen benennen. Wenn wir wissen, was möglich ist, ist es für einen intelligenten Menschen im Allgemeinen ein großer Ansporn. Ein Ansporn, nicht nur weiter zu meditieren, sondern auch seine Läuterung so fortzusetzen, dass er mit der Alltagsebene, mit der gewöhnlichen Mentalität, die wir ja brauchen im Alltag, auch viel besser zurande kommt. Weil er weiß, dass dieses ganze Denken und Reagieren nur Unglück verbreitet. Vor allen Dingen in einem selbst natürlich. Die Einsicht, die wir bekommen, dass wir alles, was wir gesucht haben, sowieso schon in uns tragen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn dann haben wir in der Welt viel weniger Enttäuschung. Die Hoffnung, die wir auf die Welt setzen, das heißt nicht nur auf die Welt der Natur, sondern vor allen Dingen auf die Welt der Menschen, die Hoffnung, die wir da hineingeben, sind ja mit sehr viel Enttäuschung verbunden. Es funktioniert ja nicht so, wie wir es gerne hätten. Und wir haben bestimmt schon oft einen Sündenbock dafür gefunden und finden ihn immer noch. Es gibt keinen Sündenbock. Die weltliche, menschliche Ebene ist so, wie sie ist. Und war schon immer so. Und wird leider immer so bleiben. Aber es gibt die Möglichkeit für jeden menschlichen Geist, sich aus dieser Ebene zu erheben, zu höheren Bewusstseinsebenen und aus diesen höheren Bewusstseinsebenen eine viel tiefere Perspektive und Einsicht zu schöpfen, die die Welt ganz anders erscheinen lässt und der nicht dann, mit der dann nicht die Hoffnung verknüpft wird, dass wir auf der weltlichen, menschlichen Ebene totale Zufriedenheit und Erfüllung finden können. Solange wir das glauben, dass wir in der Welt irgendwo, wenn wir es nur richtig anpacken, oder den Richtigen finden oder die Richtige finden, oder uns nicht mehr so viel gestört werden von anderen, dass wir da voller Erfüllung finden können, solange wir das glauben, haben wir eine Enttäuschung nach der anderen. Es geht einfach nicht, weil unser Innenleben es nicht erlaubt. Nicht, weil die anderen Menschen es nicht erlauben, nicht, weil die Menschen gegen uns sind. Unser Innenleben erlaubt es einfach nicht. Es reagiert auf alles Mögliche und reagiert sehr häufig sogar auf Dinge, die gar nicht geschehen sind. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. dass man, den man auch erst merkt, wenn man länger praktiziert hat, dass man ja an sich auf Dinge reagiert, die gar nicht da sind, die man sich ausgedacht hat. Dass irgendjemand einen Schiel anguckt oder irgend so etwas. Der hat gar nicht geguckt. Vielleicht schielt er sogar. Gar nichts war, aber man reagiert. Dieses Lernen durch dieses Meditationserlebnis sind ganz wichtige Dinge, die uns bedeutsam verändern innerlich, weil unsere Entschlusskraft und Willenskraft zur Läuterung dadurch gestärkt wird. Und wie ich schon sagte, die Welt uns nicht mehr so viel Hoffnungen macht. Sie sieht besonders jetzt im Frühling ganz wunderhübsch aus. Das kann keiner verneinen. Aber auch das ist vergänglich. Alles, was in der Welt vorhanden ist, ist vergänglich. Nichts bleibt. Wir vergessen nur immer dran, dass es vergänglich ist, weil es immer wieder kommt. Das ist genau wie mit unserem Atem. Kommt immer wieder. Vergessen, dass er total vergänglich ist. Dass alles vergänglich ist, ist für jemanden, der noch nicht praktiziert hat, sehr häufig eine Bedrohung. Das ist etwas Bedrohliches, im Gegensatz, genau das Gegenteil. Es ist eine Erleichterung. Es ist ein Abwerfen der Bürde. Man muss nichts festhalten. Es läuft sowieso alles. Und es läuft im Allgemeinen von ganz alleine. Der Frühling kommt von ganz alleine. Und die Blumen, die kommen auch von ganz alleine. Alles kommt von ganz alleine hoch. Keiner muss etwas tun. Und was passiert im Winter, der kommt auch von ganz alleine. Und alles legt sich schlafen. Und so ist unser jeder Tag. Wir wachen auf und müssen uns wieder schlafen legen. Es ist ein ständiger Wechsel. Und in diesem ständigen Wechsel, wenn wir den nicht sehen wollen und nicht mit ihm leben wollen, haben wir ein unüberwindbares Hindernis, das uns garantiert immer bedrückt. Wir wollen die Dinge, die ständig im Fluss sind und ständig sich ändern, festhalten. Ob das nun Menschen sind, die uns nahestehen, Situationen, Erlebnisse, was immer es sei, Sinneskontakte. Und im Moment, wo man das loslässt, wo man das nicht mehr festhalten will, dann kann man sozusagen erleichtert aufseufzen und sagen, es fließt alles. Aber das ist nicht möglich, weder zu sagen noch zu empfinden, wenn wir unseren Herz und Geist nicht genügend geläutert haben, um neue Bewusstseinsebenen durch die Meditation kennenzulernen, wo uns dann das alles nicht mehr ganz so wichtig erscheint wie bis dahin. Das heißt nicht, dass man seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, im Gegenteil. Die Verpflichtungen sind da, denen kommt man nach. Aber wir wissen, es gibt eine Welt des Bewusstseins, die anders aussieht als die Welt des Alltags, mit der wir uns ständig abgeben. Und diese Welt des Bewusstseins ist jedem zugänglich, jedem, der es versucht. Aber man muss richtig versuchen. Man kann es sozusagen nicht mal so nebenbei, eine halbe Stunde. Man muss sich wirklich vor Augen halten, dass das Wichtigste ist, was wir tun können in diesem Leben. Es gibt nichts Wichtigeres. Und es ist auch nicht nur das Wichtigste, sondern es bringt uns den größten Profit, der zwar nicht weltlich messbar ist, aber in unserem eigenen Herzen ganz deutlich erkennbar. Dieser erste Schritt, der durch die Konzentration geschieht, über die Schwelle in unser Innenleben hinein, als entzückendes Empfinden, das uns eine Veränderung unseres Körperempfindens bringt, hat als Begleiterscheinung Freude oder Glück. Denn es ist unmöglich, sich nicht zu freuen, wenn man Entzücken empfindet. Es ist eine Begleiterscheinung davon. Diese Begleiterscheinung ist nicht so stark wie das körperliche Empfinden. Das körperliche Empfinden, was als Entzücken beschrieben wird, ist stärker. Und diese Begleiterscheinung ist emotional. Aber auf jeden Fall gibt sie uns ein ganz deutliches Bild davon, ein noch deutlicheres Bild als nur das entzückende Empfinden, dass wir genau das, was wir haben wollen, schon längst haben. Und wenn wir daraus keine Schlüsse ziehen, dann meditieren wir natürlich umsonst. Die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, und die meisten wahrscheinlich auch daraus ziehen, ist, dass wir uns nicht so bemühen müssen, in der Welt Freude zu finden durch unsere Sinneskontakte. Wir müssen uns nicht so bemühen, Freude zu finden durch die Anerkennung anderer. Wir müssen uns nicht so bemühen, dass irgendetwas Gutes uns geschieht. Wir haben es sowieso schon in uns. Was wir uns bemühen müssen, ist all das, was wir ständig in uns herumtragen, loszulassen. Das ist die richtige Bemühung, die rechte Anstrengung. Und das ist eine Anstrengung, es ist gar keine Frage, dass am Anfang der Meditationspraxis es eine Anstrengung ist. Den Geist auf einen anderen Gleis zu bringen, als wo er schon immer war, ist schwierig. Er entgleist andauernd. Jeder, der das macht, weiß das. Er entgleist. Er geht in alle möglichen Himmelsrichtungen, nur nicht da, wo er hin soll. Und das Gleis, was wir kennen, ist eins, was uns ja nicht voll befriedigt hat. Sonst würden wir ja nicht etwas anderes probieren. Das heißt also, auch das könnte uns helfen, diese Überlegung könnte uns helfen, einmal das Gleis, auf dem wir sind, loszulassen. Denn auf ein anderes zu bringen, ist nicht einfach. Er ist gewöhnt, sich mit allem, was ihn irgendwie berührt, zu beschäftigen. Er wird berührt vom Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Antasten und Denken und er ist gewöhnt, sich mit all dem zu beschäftigen. In der Meditation ist es meistens das Denken. Und er ist gewöhnt, das auszuarbeiten und immer weitere Kreise damit zu ziehen. Aber vielleicht hilft es einem zu wissen, dass man ja schon seitdem man auf der Welt ist, denkt. Tagtäglich, von morgens bis abends. Und dass das kein inneres Glück und inneren Frieden gebracht hat. Vielleicht wäre das eine Überlegung, die einem helfen könnte, einmal loszulassen. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wir müssen immer wieder loslassen, bis wir so weit sind, dass das Loslassen eine Selbstverständlichkeit ist. Und wir die Meditation so leicht betreiben können, wie wir vorher das Denken betrieben haben. Es sind einfach zwei verschiedene Ebenen. Auf der weltlichen Ebene müssen wir denken, sonst können wir unseren Beruf nicht ausüben, können unseren Lebenserwerb nicht bekommen. Aber nur solange es nötig ist. Wenn das vorbei ist, braucht man auch auf der weltlichen Ebene nicht immer zu denken, sondern kann effektiv einmal sein. Nur da sein. Das kann man aber auch nicht, wenn man nicht geübt hat. Dazu gehört auch die Meditation, um nur da zu sein. Das ist ein interessantes und höchst friedliches Dasein, wenn der Geist nicht denkt. Wenn der Geist einfach einmal nur ist beim Erleben. Das geschieht hier in der sogenannten ersten Vertiefung. Das Erleben des entzückenden Empfindens ist meistens ziemlich stark und daher dem Geist auch möglich, sich nach einigen Versuchen dort zu etablieren. Das heißt, er kann dabei bleiben. Wenn er einige Zeit dabei geblieben ist und es wieder verliert, kann man im Allgemeinen wieder darauf zurückgehen. Man muss nicht nochmal mit dem Atem anfangen. Manchmal muss man auch mit dem Atem wieder anfangen. Was vom praktischen Standpunkt aus gesehen sehr wichtig ist bei diesem Erleben, ist, dass man nachher, wenn die Meditation vorbei ist und bevor man die Augen aufschlägt, rekapituliert, was man diesmal anders gemacht hat, um dahin zu kommen. Sich genau den Weg, den man eingeschlagen hat, noch einmal vor Augen hält, damit man ihn wieder einschlagen kann. Denn sonst ist es Glückssache. Und es ist nicht Glückssache, es ist effektiv die Wissenschaft des Geistes. Jede Wissenschaft muss jedem zugänglich sein, wiederholbar und erklärbar. Sonst ist keine Wissenschaft. Das ist die Wissenschaft des Geistes. Alle anderen Wissenschaften benutzen den Geist. Der Weg, den jeder menschliche Geist einschlagen kann und auch im Allgemeinen einschlagen möchte. Es ist nicht nur, wenn man davon hört oder liest, sondern es ist ein unterschwelliges Wissen darum, dass es doch etwas anderes gibt. Und da haben wir natürlich viele Namen gegeben über die Jahrhunderte hinweg, was das andere ist. Und diese Namen bedeuten im Prinzip alle das Gleiche. Aber es kann nichts anderes sein, wenn wir es nicht erleben. Die Namen nutzen uns wenig. Das sind viele Ideen natürlich in allen Religionen und spirituellen Wegen, was man zu tun hat. Aber im Prinzip hat man nur zwei Dinge zu tun. Das erste ist die Tugend und die Moral, Läutern von Herz und Geist. Und das zweite ist aufhören mit dem Denken. Selig sind die, die arm im Geist sind. Das bedeutet das. Und auf der Ebene treffen sich alle spirituellen Wege. Es ist nicht das Ende des spirituellen Weges, es ist der Anfang. Aber ohne die Bewusstseinsveränderung, die auf irgendeine Weise einmal stattfinden muss, gibt es natürlich auch nicht die Möglichkeit, dass wir unseren Zugang zu unserem eigenen Leben und der Menschheit um uns herum ändern. Wenn wir etwas ändern wollen, so ändern wir erst einmal uns selbst. Das ist das Einzige, wo wir effektiv eingreifen können. Man hat zwar sehr häufig die Hoffnung und auch die Idee, dass man andere ändern könnte, weil einem dann das Leben leichter fallen würde. Ist ein Fehlgedanke. Erstmal kann man keinen anderen ändern. Der Buddha hat sich selbst nur den Wegweiser genannt. Hat auch niemanden geändert, hat nur einen Weg gewiesen, weiter gar nichts. Also das ist ein Fehlgedanke, dass man einen anderen ändern kann. Zweitens einmal ist es mit solchen Schwierigkeiten verbunden, die man dann selbst hat, dass es nur noch unangenehmer wird in einem selbst. Der andere soll anders sein. Ich selbst will so bleiben, kann nicht funktionieren. Aber wie kann ich anders sein? Nur, indem ich anders erlebe. Nur so kann ich anders sein. Und dieses anders erleben ist nur möglich, wenn der Geist etwas anderes tut, als was er sonst tut. Was er sonst tut, weiß jeder, brauche ich nicht zu erklären. Jeder weiß, was er den ganzen Tag mit dem Geist macht. Und sollte er es noch nicht wissen, braucht er nur einen morgigen Tag dazu verwenden oder einen heutigen Abend, um einmal aufzupassen, was der Geist eigentlich macht. Er denkt, er reagiert, er denkt sich was aus, er ist beschäftigt. Im Allgemeinen ist er überbeschäftigt. Aber das wissen wir, das kennen wir. Aber anders sein bedeutet anders erleben. Und dieses Anderssein ist dann nicht nur für uns selbst ein großer Schritt, sondern es ist ein großer Schritt für unsere Umwelt. Denn erstens mal, wir sind die Welt. Wer sonst? Und zweitens einmal ist dieses Anderssein natürlich mit einem Beziehung auf andere verbunden. Das heißt, wir haben die Interaktion miteinander. Und der anders ist, für der hat auch andere Beziehungen mit denselben Menschen. Und so kommt ein ganz anderer Umwelt zustande, die vielleicht erst klein ist und dann größer wird. Und in dieser anderen Umwelt ist es dann auch möglich, dass andere viel leichter sich auch dieser Veränderung zuneigen, die man selbst durchgemacht hat. Nicht nur wegen dem Beispiel, das ist im Allgemeinen noch nicht mal so klar, sondern dadurch, dass es einfach in der Luft liegt sozusagen. Es gibt keine Beobachter, es gibt nur Teilnehmer. Wir nehmen alle an allem teil und müssen daher sehr aufpassen, dass wir an dem Richtigen teilnehmen. Und das, was wir an dem wir teilnehmen, das verändert uns. Und das, was wir als Veränderung haben, wenn es zum Guten gegangen ist, verändert dann diejenigen, die bei uns teilnehmen. Die heutige Physik hat es ganz klar ausgedrückt. Aber der Buddha hat es vor 2.500 Jahren gesagt. Und er hat es natürlich nicht auf Physik basiert, sondern einfach auf menschlichen Geist. Und diese Beeinflussung, die wir untereinander haben, die spüren wir alle. So, daraus können wir vielleicht entnehmen, dass wir nicht nur uns selbst gegenüber eine Verantwortung tragen, sondern der Menschheit gegenüber. Vor allen Dingen natürlich dem Teil der Menschheit, mit dem wir zusammenkommen. Das kann die Familie sein, die Wohngemeinschaft, die Arbeitsgemeinschaft, das Dorf, in dem man lebt, was immer die Gemeinschaft ist, in der man ist. Diese Verantwortung trägt jeder. Und diese Verantwortung ist etwas, was uns vielleicht auch helfen kann, die Meditation so durchzuführen, dass andere Bewusstseinsebenen möglich werden. Selbstverständlich wäre und ist noch viel mehr über die Vertiefung zu sagen. Wie ich schon sagte, das war die erste und auch das nur teilweise. Und es gibt 8 davon, aber vielleicht erzähle ich das nächstes Mal, was da noch gibt bei der ersten und auch vielleicht bei der zweiten. Bis zur 8. werde ich wahrscheinlich nicht kommen, halte das auch im Moment nicht für angebracht, denn erst muss man ja mal die erste machen, ne? Und die zu erklären und darüber zu sprechen, könnte eventuell hilfreich sein. Jetzt wäre die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja.
Wenn ich meditiere und ich komme bis in die erste Vertiefung, das schaffe ich meistens, da fangen meine Probleme an. Da kriege ich dann Atembeschwerden, irgendwie so Beklemmung, Angstgefühle und dann bin ich sofort wieder aus der Vertiefung raus. Und da weiß ich nie, was ich machen sollte.
Das ist nicht ungewöhnlich. Die Angst, die sich dort einstellt, ist dieselbe Angst, die wir immer haben. Es ist die Existenzangst, es ist die Angst vor Vernichtung. Und zwar haben wir nur eine Bestätigung dafür, dass wir wirklich da sind, wenn wir denken. Und daher haben die meisten Menschen so viel Schwierigkeiten, mit dem Denken aufzuhören, weil sie eine Bestätigung dafür haben wollen, dass sie da sind. Sollte man mit der Konzentration in der Lage sein, mit dem Denken aufzuhören, sich dem Meditationsobjekt zu widmen im Atem und zu dem entzückenden Empfinden zu kommen, da muss man anfangen, sich hinzugeben. Den Dingen, so wie sie sind. So, wenn man sich nicht hingibt dem Empfinden, sondern weiter die Angst hochkommen lässt, dass wo bin ich, was bin ich, wer bin ich, wieso ist das jetzt so, ja, dann kommen natürlich der schwere Atem und die Atembeschwerden und das Gefühl, dass da etwas Unangenehmes geschieht. Es ist eine Frage der Hingabe. Und es ist an sich nicht so schwierig, sich etwas Entzückendem hinzugeben. Es ist bedeutend schwieriger, sich etwas Nicht-Entzückendem hinzugeben. Also in dem Fall haben wir schon alle Möglichkeiten, um überhaupt erstmal auf den Weg zu kommen. Aber solange man natürlich die Bestätigung haben will, ich bin da und ich bin jemand und ich weiß was oder ich kann was oder ich muss irgendwie das erkennen, was jetzt hier passiert, solange geht's nicht. Also die Hingabe ist da der springende Punkt.
Gibt es dann irgendein Hilfsmittel, dass man die Hingabe besser hinkriegt?
Ja. Er gibt ein ganz wichtiges Hilfsmittel und das ist jeden Tag die liebende Güte-Meditation zu praktizieren und zu üben, so wie wir das hier immer am Mittwochabend am Ende machen. Wir haben etliche Kassetten mit liebende Güte-Meditation, die man sich nach Hause mitnehmen kann, sodass man eine Anleitung hat, solange man es noch nicht selber kann. Und dann, nachdem man das jeden Tag macht, frühmorgens vielleicht, tagsüber die liebende Güte zu praktizieren. Jedem Menschen gegenüber, der einem vor Augen kommt. Und nicht sich behaupten wollen und nicht Recht haben wollen und nicht jemand sein wollen. Es ist ganz unwichtig, wer wir sein wollen. Wir sind alle genau das Gleiche. Und auf der absoluten Ebene sind wir alle das, was wir gerne wären. Wir merken es nur nicht, weil wir auf der relativen Ebene leben. Also die Hingabe lernen ist ein täglicher Prozess, der durch die liebende Güte-Meditation gefördert und unterstützt wird, die man aber im täglichen Leben immer weiterführen muss, mit in allen Situationen, wo es einem möglich ist. Dass einem das nicht immer möglich ist, ist klar. Es ist ein Übungsweg. Und je mehr man es übt, desto leichter wird's. Und wieder passiert das Gleiche. Dieser Weg hilft einem zur Meditation und die Meditation hilft einem dazu, das zu machen. Also man hat, die helfen sich gegenseitig. Ja.
Ist das dann nicht Verdrängung, wenn ich jetzt zum Beispiel mich über etwas ärgere und ich nehme das jetzt bewusst vor, da will ich jetzt liebende Güte entgegenbringen, aber an sich habe ich ja erstmal den Ärger. Und das ist ja dann irgendwo, Ja, nur weil ich jetzt, oder weil ich mir vorstelle, ich bin auf einem geistigen Weg und das muss jetzt so sein, ich muss jetzt irgendwo diese Gefühle haben, aber so ganz echt sind sie nicht, da ist es doch auch ein Problem.
Unechte Gefühle sind immer ein Problem, das ist gar keine Frage. Aber es handelt sich nicht darum, dass die Gefühle unecht sind. Es handelt sich einzig und allein darum, dass man versteht und merkt, dass Ärger einem nur selber schadet. Und wenn man das mal endlich gemerkt hat, dann wird man sicher was unternehmen. Der Buddha hat Ärger verglichen mit dem Aufheben von glühenden Kohlen mit nackten Händen und versuchen, diese glühenden Kohlen auf jemand anders zu werfen. Wer verbrennt sich zuerst? Und wenn man das mal gemerkt hat, dann hat man sicher den Ansporn, diesen Ärger in etwas anderes umzuwandeln. Und je schneller man das macht, nachdem er gekommen ist, desto einfacher ist es. Wenn man ihn lange anhalten lässt, wird es schwieriger. Aber durch Übung ist es sehr möglich. Und der hat natürlich auch seine Wurzeln in dieser Selbstbestätigung. So will ich es und so soll es sein und nicht anders. Und wenn es anders ist, dann ärgere ich mich. Also das alles zu sehen und zu erkennen, hilft einem dann, diesen Übungsweg zu gehen. Dass das nicht alles sofort funktioniert, ist klar. Der Buddha hat seine Lehre einen allmählichen Pfad genannt. Und zwar hat er es verglichen damit, wenn man am Strand ist und dann in den Ozean hinein wartet. Erst werden die Füße nass, bis zum Knöcheln. Dann geht man weiter, dann geht es bis zum Knien. Und dann geht es bis zum Hüften. Und dann geht man weiter und dann ist der ganze Körper drin. Und eines Tages kann man in dem Ozean der Leere untertauchen. Aber es ist ein langsamer Weg, den man üben kann. Und es hat niemals was mit Unterdrücken zu tun, es hat aber auch nichts mit Ausdrücken zu tun. Es hat mit Erkennen zu tun. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Damit, das ist die Formel dafür. Ja.
Zu dem Postulat, immer in der Gegenwart zu leben, habe ich da eine Frage. Es hat doch jeder Mensch bestimmte positive Schlüsselerlebnisse, an die er sich gerne erinnert, zum Beispiel. Ist es dann, wenn man also sich bemühen soll, in der Gegenwart zu leben, haben diese Schlüsselerlebnisse dann gar keine Bedeutung mehr? Ist es anhaften? Oder soll man diese Erinnerungen dann meiden? Oder wie geht man damit um?
Wenn diese Schlüsselerlebnisse nötig sind, um den Geist wieder auf den rechten Weg zu bringen, weil er abgefallen ist, entgleist ist, dann können sie schon nutzbar sein. Es kann ja sehr leicht sein, dass der Geist entgleist und schlechte Dinge denkt. Und man denkt an dieses Schlüsselerlebnis und sagt, ach nein, das ist ja nicht in Ordnung. So habe ich ja auch schon erlebt. Und dann kann es schon sehr hilfreich sein. Aber in Erinnerung zu leben, ist nicht der Weg, um die Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich sind. Die Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich sind, kann man nur in dem Momentanen erleben, in diesem Moment. Und in diesem Moment zu leben, das macht das Leben viel einfacher natürlich, in diesem Moment zu leben. Viel, viel einfacher. Man braucht sich nicht mit so vielen Sachen da abzugeben, die da alle rumschwirren im Kopf bei den meisten Menschen. Und bei den meisten Menschen ist ja der Geist so voll, dass es sehr schwer ist, überhaupt da irgendwo ein Plätzchen zu finden, wo man noch meditieren kann. Man muss ja erstmal wegräumen alles. Ist ja voll, die ganze Geschichte da. Oder mit allem Möglichen, was nicht nutzbar ist. Aber wenn es ein nutzbarer Moment ist, ja, natürlich. Das kann man nur selber entscheiden. Ja.
Aber ich glaube, dass wenn der Geist so voll ist, dass dann so andere Meditationen sind.
Andere?
So dynamische Meditation.
Aber was Rasch nicht gelehrt hat. Dynamische Meditation, ja, das wird im Buddhismus nicht gelehrt. Ich habe es mal zugeschaut. Sah etwas wild aus.
Ja.
bei uns ist mehr auf die Ruhe.
Dann fällt es vielen auch schwer, einfach so ruhig zu sitzen. Da
Na sicher fällt es schwer. Aber das, was leicht ist, das kann ja ein Kleinkind schon. Ein Fernseher anstellen oder die Videomaschine. Und sogar auf dem Computer rumdrücken können schon mit 4 Jahren. Das, was schwierig ist, das bringt große Resultate. Und weil es auch sehr viel Selbstdisziplin verlangt. Es ist eine Notwendigkeit dabei, dass man nicht sofort wieder aufhört und sagt, ach, das ist mir zu schwierig, ich mache was anderes. Und daher ist es immer hilfreich. Also hier die Meditation in der buddhistischen Praxis geht auf Ruhe und Einsicht. Die beiden Wege. Hm? Was gäbe es noch? Ja.
Wie kann man sich am besten vorbereiten auf Meditation?
Vorbereiten in den Momenten, bevor man anfängt?
Ja.
Ja. Ja, wenn man früh morgens zum Beispiel meditieren will und früh morgens nicht sehr wach ist, dann sollte man vielleicht eine kalte Dusche machen vorher oder ein paar Atemübungen, dass man erstmal wach wird. Eine Sache, die man machen könnte. Aber wenn man sich hingesetzt hat, ist der beste Anfang liebende Güte für sich selbst. Und zwar diese liebende Güte-Meditation in irgendeiner Form, wie ich schon sagte, wir haben etliche Kassetten darüber, Dutzende wahrscheinlich und Aberdutzende von Kassetten. Und ein Gefühl der Versuchen, ein Gefühl der Liebe, Zuneigung, des Mitgefühls für sich selbst zu entwickeln. Das beruhigt den Geist. Und da kann er, wenn man das wirklich etwas empfindet, kann er sich leichter konzentrieren. Es ist die größte Hilfe. Man kann auch zum Beispiel, das werden wir jetzt gleich machen, man kann zum Beispiel, wenn man noch nicht liebende Güte-Meditation kennt, man kann dem Atem selbst Liebe zufließen lassen. Weil der Atem ist das Fundament unseres Lebens. Ohne ihn können wir nicht weiterleben. Also, wir können ihm Liebe und Dankbarkeit schenken. Und wenn wir das tun, fängt der Geist an, in eine andere Gleis zu gehen. Als dieses denkende Gleis. Es ist mehr dann ein Erkennen des Gefühls. Und das ist ein besonders hilfreicher Weg, sich zur Meditation anzufangen. Das werde ich auch jetzt sagen. Bitte?
Wenn jemand Kinder hat, Familie hat und Unruhe und hat gar keine Möglichkeit in der Früh zu meditieren, wie kann er das dann schaffen? Er kann ja nicht alle davonjagen.
Das, ja, es kommt darauf an, vielleicht kann man vor den Kindern aufstehen. Oder nach den Kindern ins Bett gehen. Irgendwas kann man schon. Meine Kinder ist ja nichts Außergewöhnliches. Ich habe auch 2. Also ist nichts Außergewöhnliches. Und 4 Enkel. Und wenn ich bei denen bin, dann muss ich mich auch danach richten, wann die rumtoben. Und wenn sie dann aufhören, dann schlafen sie ein und dann kann man seine Ruhe haben. Da muss man sich eben die Zeiten irgendwie so herrichten, dass es mit dem Leben der Kinder zusammenpasst. Eltern haben auch Rechte. Nicht nur die Kinder. Aber die haben auch Rechte. Jeder muss zu seinem Recht kommen. Ne? Was gibt es noch? Ja.
Dass es manchmal schwer ist, wirklich immer im Jetzt zu sein, besonders wenn man Entscheidungen treffen muss, zum Beispiel jetzt, wenn man Beruf wechseln will, man muss jetzt sich Gedanken darüber machen, dann ist man ja in dem Moment in der Zukunft. Ist das jetzt was?
Ja, aber der Gedanke über den Wechsel, der ist ja jetzt. Mhm. Und diesen Gedanken erkennen, ob das jetzt wo auf was der basiert, ob das ein Gedanke ist, der darauf basiert, dass ich etwas mehr haben will, oder ob es ein Gedanke ist, der darauf basiert, dass ich mich dem spirituellen Leben mehr nähern möchte, oder ist es ein Gedanke, der mit Unruhe verbunden ist. Es ist ja ein Gedanke, der Moment ist. Und diesen Gedanken, den ich im Moment habe, mit dem muss ich dann leben. Und ihn so in Ordnung halten, dass er mir keine Schwierigkeiten macht. Sich ausmalen, was das die Erfüllung meiner Wünsche bringen sollte, das ist ein Zukunftsmusik. Da sind hier ganz wunderschöne Verse von Wilhelm Busch an dem Türrahmen außen angeklebt, die darüber eine sehr gute Auskunft geben. Dass wenn ein Wunsch erfüllt ist, der gleich Junge kriegt und neue bekommt. Aber ich weiß jetzt nicht auswendig, aber sehr gut ausgedrückt. Also den Gedanken erkennen, das ist jetzt. Aber sich die Zukunft ausmalen, wie das da sein sollte, wenn, und die ist ja nicht so, wie man möchte. Da hat man Schwierigkeiten mit. Ja.
Aber gestalte ich denn nicht auch mit dem, was ich jetzt denke, meine Zukunft mit? Und das ist nicht
natürlich
auch Teil meiner Aufgabe, meine Zukunft zu gestalten?
Ja, die Zukunft gestaltet man aber nur im Guten, wenn man sich läutert. Und läutern kann man sich nur jetzt, nicht in der Zukunft. Es ist unmöglich, sich in der Zukunft zu läutern. Die Zukunft, wenn die Zukunft kommt, heißt sie die Gegenwart. Die kommt nie. Wenn morgen kommt, heißt es heute. Also wenn ich einen Läuterungsprozess auf dem spirituellen Weg durchmachen will, dann muss ich es jetzt machen. Und wenn ich diesen Läuterungsprozess durchmache, dann gestalte ich damit die Zukunft. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Aber die Ursache ist jetzt. Das kann man nicht was in der Zukunft machen. Ja, es ist eine unangenehme Art und Weise zu leben, indem man mit seinen Wünschen den Kopf voll macht. Es ist besser, wenn man mit den Dingen, die wirklich sind, etwas macht. Wünsche sind die Ursache für die Mangelerscheinung, die man spürt. Je mehr Wünsche, desto mehr Mangelerscheinung. Loslassen. Sein. Ich meine, selbst Haus, Tier, Garten, ist ja alles wunderschön, aber sein, hier drin sein, da ist es wirklich, da passiert es. Die Tiere, die sind auch so, wie sie sind, und das Haus und der Garten auch. Also darum geht es. Man kann sich mal eine Liste machen, was man alles gerne möchte, und dann mal sehen, wie einen das berührt, was da eigentlich in einem vorgeht. Aber dazu muss man erstmal geübt haben. Dazu muss man erstmal geübt haben, sich selbst zu erkennen. Je mehr Wünsche man hat, desto mehr Unruhe hat man. Und desto mehr auch Druck übt man auf sich selber aus. Schwierig, sagen wir mal dazu.